Vor Corona wurde unser Abwasser nur vereinzelt auf Krankheitserreger untersucht. In den Hochzeiten der Pandemie aber war das genetische Abwassermonitoring plötzlich ein zentrales Instrument zur Überwachung des Infektionsgeschehens. Das Robert-Koch-Institut hat frühere Verfahren weiterentwickelt. Der Ansatz? Statt aufwendig und teuer mit Tests in Menschen nach Viren zu suchen, fängt man Abwasser vor der Kläranlage ab und testet es auf die DNA der Krankheitserreger. Mit verschiedenen Gensonden wird das genetische Material von unterschiedlichen Krankheitserregern erkannt und so aufbereitet, dass man auch Aussagen über die Menge der Viren treffen kann. Neben Corona kommt dieses Verfahren mittlerweile auch bei der Atemwegserkrankung RSV und bei Grippe zum Einsatz. Timo Greiner, der am RKI mit für dieses Verfahren verantwortlich ist, sieht im Abwassermonitoring eine elegante Technik mit großer Bedeutung für die Zukunft.
Für uns ist das Ziel einmal, dass das Abwassermonitoring eben ein dauerhafter Bestandteil der Epidemiologie wird, dass wir das erweitern auf weitere Erreger, zum Beispiel auf das Westnil-Virus oder eben andere Erreger, die jetzt so langsam auch bei uns häufiger werden.
Auch die Sozialwissenschaften haben durch die Pandemie neue Erkenntnisse gewonnen. Eine wichtige Frage: Wie hat sich der Medien- und Substanzkonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Zeit der Pandemie verändert? Das Institut für Therapie und Gesundheitsforschung in Kiel hat dafür mehr als 18.000 junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren in sozialen Medien kontaktiert. Sie sollten Auskunft geben zu ihrem Alkohol-, Zigaretten- und Cannabiskonsum und zu der Zeit, die sie etwa in sozialen Netzwerken oder bei Serien und Videospielen verbracht hatten. Dabei gaben 85% der Befragten an, eher mehr oder viel mehr Zeit mit digitalen Medien verbracht zu haben als vor Corona. Wenig überraschend, wie auch der mehr oder minder gestiegene Konsum von Alkohol, Cannabis oder Nikotin. Psychisch Vorbelastete, so die Studie, reagierten besonders stark auf Einschränkungen und Lockdowns, etwa mit Depressionen und höherem Drogenkonsum. Für sie, sagt Julia Hansen, Co-Autorin der Studie, müsste in einer solchen Situation passende Hilfe angeboten werden.
Und da wäre beispielsweise die Einrichtung eines Webportals, das Informationen bereithält, Anlaufstellen benennt und auch spezifische Angebote wie beispielsweise Online-Fortbildung, Webinare und ExpertInnen-Videos mit Hinweisen zur Beratung und Begleitung von Betroffenen anbietet.
Auch die Arbeit von Carmen Scheibenbogen an der Berliner Charité konnte vom Forschungsboom rund um Corona profitieren. Die Professorin für Immunologie gilt als eine der wenigen Expertinnen für MECFS, auch Fatigue genannt. Fatigue ist eine chronische Erschöpfung, die nach einer schweren Infektionserkrankung auftreten kann. Die vielfältigen Erscheinungsformen von Fatigue, wie Entzündungen, Autoimmungeschehen, Durchblutungsstörungen, kognitive Störungen, decken sich in vielen Bereichen mit Symptomen der Long- oder Post-Covid-Erkrankung. Da gab es plötzlich 130 Millionen Euro für die Versorgungsforschung für Patienten mit diesem komplexen Krankheitsbild. Wesentliche Puzzlestücke für ein besseres Verständnis der Krankheitsmechanismen konnten so gefunden werden, sagt Carmen Scheibenbogen. So hat durch die zahlreichen Post-Covid-Fälle die lange Zeit vernachlässigte Erforschung von Fatigue unerwartet Aufwind bekommen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.